Das war eher der Triggerpunkt, da rauszukommen. Also ich glaube, das war vielleicht eher die Animation für mich, zu sagen, so, nee, hier möchte ich nicht bleiben. Ich möchte diesen Kiosk auch auf gar keinen Fall weiter betreiben. Weil ich das, also wenn du es dann irgendwann, ich war dann ja erstmal nur am Wochenende da, oder wenn meine Mutter zum Arzt musste, habe ich sie halt vertreten und musste natürlich jedes Wochenende, jeden Samstagmorgen, egal ob ich abends aus war, egal wie lange ich geschlafen habe oder auch nicht, stand ich um 6 Uhr da und habe sie in den Kiosk gefahren und bin danach in die Metro gefahren. Ich kann ja nicht kochen, deswegen habe ich ja ein Kochbuch geschrieben.
Ja, sehr gut.
Das finde ich so schade manchmal an Deutschland. Egal wo du bist, also es ändert sich ja Gott sei Dank seit ein paar Jahren, aber so dieses in bestimmten Perspektiven zu denken, in bestimmten Formen, Kartuschen, Kartons, so dieses so, wenn du seriös bist, dann kannst du nur seriös sein, dann kannst du nicht lustig sein. Und wenn du lustig bist, dann kannst du auf gar keinen Fall was Seriöses machen. Also immer diese Schubladen, dieses Schubladendenken. Warum?
Gute Leute, das Hamburg-Gespräch mit Lars Meier, jetzt.
Heute bei mir zu Gast ist die Moderatorin und Autorin Linda Zervakis. Moin, moin.
Moin.
Du bist 1975 in Hamburg geboren. Nach deinem Abitur 1994 warst du als Werbetexterin tätig und bist dann 2001 zum Radiosender Enjoy gewechselt. Nach einigen Stationen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen bist du 2010 Sprecherin der Tagesschau geworden und hast 3 Jahre später zum ersten Mal die Hauptausgabe moderiert. Nach insgesamt 11 Jahren als Tagesschausprecherin hast du 2021 deinen Abschied vom NDR mit einem Uso gefeiert und bist als Moderatorin zu ProSiebenSat.1 gewechselt. Darüber hinaus hast du 4 Bücher geschrieben und mehrere Podcast-Formate moderiert. Du bist verheiratet, hast 2 Kinder und wohnst in Hamburg. Du hast in deiner bisherigen Karriere schon zu allen Tages- und Nachtzeiten gearbeitet. Kann ja auch nicht jeder behaupten. Hast du überhaupt so etwas wie eine Morgenroutine?
Ja, jetzt ja. Also jetzt, wo ich sozusagen keinen Schichtdienst mehr habe.
10 Uhr aufstehen.
Nee, ich muss 6 Uhr aufstehen. Also hängt davon ab, ob ich Haare waschen muss oder nicht. Mhm. Wenn ich Haare waschen muss, 6 Uhr, sonst 6.20 Uhr.
Okay, ja.
Und dann schlafen alle noch und ich muss mir dann erstmal einen Kaffee machen. Und zwar Handfilter.
Sehr
ich habe so einen Porzellanfilter, den habe ich aber wirklich mein Leben lang und muss mir morgens erstmal einen Kaffee machen.
Und das ist auch dein Handfilter? Die Familie kriegt Kaffee aus der Maschine oder wie?
Wir haben noch so eine Espresso-Maschine, aber ich kann die nicht bedienen und deswegen trinke ich halt meinen Handfilter. So, und ab 7.10 Uhr geht es dann los, Kinder wecken und dann stehe ich da, schmier Brote und hör schon mal so rein, was so passiert ist.
Mhm.
So ein bisschen. Das ist mein Morgenritual.
Bist du denn ein Morgenmuffel und ein Nachtmensch oder umgekehrt?
Nee, ich bin kein Morgenmuffel.
Oder gibt es gar keine Tageszeit für dich, wo du ganz besonders gut bist oder ganz besonders schlecht drauf?
Also es ist tatsächlich wetterabhängig und jahreszeitenabhängig. Mich kannst du wirklich, ich hoffe, dass das irgendwann noch mal erfunden wird, dass man mich so Ende Oktober wegsperrt und im März wieder rausholt. Das wäre total gut, weil alles andere dazwischen ist für mich immer ganz schlimm. A, temperaturtechnisch.
Mhm.
Also auch wenn alle sagen, es wird wärmer, ich friere trotzdem.
Mhm.
Und ich bin halt, wenn es um 16:30 dunkel wird, kannst du mich in die Tonne treten.
Mhm.
Ich brauche einfach Licht und auch so bedeckter Himmel wie heute ist so, ey, jetzt ist auch mal gut.
Mhm.
Weil es war jetzt die letzten 4 Monate dunkel und jetzt mach mal Sonne und
genau.
Blauer Himmel, okay?
Ja.
Kannst ja nachts regnen, nachts darfst du regnen, aber tagsüber will ich jetzt auch mal ein bisschen Licht.
Wenn es eine Morgenroutine gibt, gibt es auch eine Abendroutine? Also Kinder sind im Bett und der Mann ist entweder da zu Hause oder nicht. Gibt es dann irgendwas, wo du sagst, sowas wie den Handfilter, wie das Whiskyglas oder was auch immer, das muss jetzt sein? Oder?
Nee. Also abends ist es immer offen, ist manchmal kommen spontan Leute vorbei oder ich verabrede mich spontan oder wir verabreden uns spontan oder es sind tatsächlich...
Was heißt denn eigentlich spontan? Also spontan in einer Großstadt?
Ist so,
und
so
ich habe das Gefühl, auf dem Land läuft man nochmal so am Haus vorbei und sagt, kommt doch rein. Gibt's das hier auch?
Also da, wo wir wohnen, sind ja auch viele Freunde und es ist so, hast du noch Lust irgendwie auf ein Vino? Wollen wir da und da hin? Und dann entweder klappt es oder es klappt nicht. Und das ist tatsächlich spontan.
Ja.
So, also da wird nicht vorher nochmal eine Excel-Tabelle rumgeschickt oder der Google Meet-Kalender so, kannst du ja, nein, vielleicht. Mhm. Sondern ist so, ja, komm oder komm nicht oder lass es sein.
Gibt es denn, abgesehen von Morgen- und Abendroutine, die da nicht vorhanden ist, irgendwelche gearteten Rituale in deinem Leben,
nee,
was so sein muss, mm-mm, irgendwie? Gar nee, nichts, nee, überhaupt nicht ritualgetrieben?
Nee, weil ich glaub, das macht diese Arbeitszeit, die ich hatte, die halt immer konträr war und immer anders. Also ich habe ja auch, als ich bei Enjoy war, habe ich ja auch im Schichtdienst gearbeitet. Ich habe dann manchmal bis 12 Uhr nachts gearbeitet und die Frühschicht, da mussten wir um 4 Uhr im Sender sein.
Ja.
Und dadurch bin ich quasi nie ritualisiert worden und bin jetzt auch so lost in Ritualen. Und das ist so, also wenn wir jetzt zum Beispiel auch auf Hobbys zu sprechen kommen würden.
Hm, das kann sein, dass wir das ja, noch machen.
Dann,
ja,
dann lasse ich es nochmal auf. Wie ist sie denn da drauf? Also es ist, nee, das habe ich nicht.
Nee, okay, wirklich nicht. Rituale werden ja häufig über Feiertage getrieben. Kannst du die null perfekte Weihnachtsgans machen?
Na, auf gar keinen Fall. Ich kann ja nicht kochen. Deswegen habe ich ja ein Kochbuch geschrieben.
Ja, sehr gut.
Nee, dann muss man, also für Menschen wie mich, muss man sich halt einen Partner suchen, der das kann.
Ja.
Das
und
bei
das
mir
hast
auch,
du, ist
das
dir gelungen?
Das ist bei mir, ist mir gelungen.
Okay. Und aber Eier anmalen auch nicht?
Doch, geht. Aber ich muss das ja zweimal im Jahr machen. Wir haben ja jetzt zum Beispiel erst im Mai griechische Ostern.
Ja.
Und doch, das mache ich auch
das
mit Auspusten.
Das hast du also zur Perfektion getrieben, weil du zweimal im Jahr üben darfst.
Ja, genau. Also, ja gut, also ich kann ja schon mal einen kleinen Hinweis geben. Mhm. Ich kann nicht so gut basteln. Und das hängt im weitesten Sinne für mich auch mit Basteln zusammen.
Kratzt das an deiner Mutter-Ehre? Weil, also
null.
Ich habe das Gefühl, dass viele Leute ja zum Basteln kommen, weil sie dann Kinder haben irgendwie. Und die sind wahrscheinlich in einem Alter, wo sie das jetzt akzeptieren, dass Mutti das einfach nicht kann, oder
ja,
wie?
Ja, die lachen und sagen auch, guck mal, ich kann auch nicht zeichnen, ich kann das auch nicht, habe ich von dir. Und ich so, guck mal, ist doch gut, dann wissen wir einfach, wir sind aus einer Familie. So, Punkt.
Schön, daran erkennt man das also. So, dann kommen wir jetzt mal nach Hamburg und zwar zu deinen Lieblingen. Welches ist denn deine Lieblingsbar?
Das ist tatsächlich die Bar Le Lion in der Innenstadt.
Die feine Dame.
Ja, und ja, zwar habe ich das wirklich auch Jörg Meyer, den Inhaber, zu verdanken und habe da auch meinen ersten Gin Basil Smash getrunken.
Mhm, der ja dort erfunden ganz, wurde sozusagen.
Ganz genau. Und ja, das, also ich finde, das hat so wirklich Bar-Ambiente, auch so dieses Schickere und so. Und ich stehe da eigentlich sonst überhaupt nicht drauf. Ich brauche das nicht schick, ich brauche es eigentlich eher urig. Aber das finde ich da total angenehm, ohne dass es zu übertrieben auf mich wirkt. Und das, also ich fühle mich da wohl und das ist ein Zeichen, dass es in dem Metier oder in dem Ambiente geht.
Welches ist deine Lieblingsfahrradstrecke?
Seit letztem Jahr, du wirst lachen, habe ich es jetzt ausprobiert, weil ich mich so oft verfahren habe. Meine Mama wohnt ja noch in Harburg und ich bin letztes Jahr das erste Mal über die Elbbrücken gefahren. Ich habe es geschafft mit dem Fahrrad. Ich habe mich in Wilhelmsburg, also quasi an der alten...
Das war der Tag, als Stau war?
So ungefähr. Nee, die Sonne schien.
Okay.
So, auch selten.
Du bist geblitzt worden.
Ich bin geblitzt und musste. Und das ist ja, ich bin am Abend auch Schrott, ne? Es sind 40 Kilometer. Mhm. Und ich mache das natürlich nicht mit einem High-End-Superclass-Bike, sondern mit einem Dreigänge-Fahrrad. Mhm. Also Dreigang-Fahrrad mit einem Ledersattel. Ich kann mich halt am Abend dann auch nicht mehr bewegen, auch am Po nicht mehr. Und die, ich weiß jetzt, wo ich langfahren muss.
Schön.
Und das macht mich sehr glücklich.
Aber du wirst es so schnell nicht nochmal ausprobieren.
Doch.
Ja?
Doch. Also, aber auch wieder, ich bin halt nur schön Wetterlangstreckenfahrerin.
Okay. Welches ist deine Lieblingskonzertlocation?
Das Knust finde ich total schön.
Ja.
Also, das letzte Konzert ist leider schon ein bisschen her.
Was war das?
Meckes. Als der in Hamburg war im Sommer. Es war, ich glaube, das war sogar noch Corona.
Mhm.
Und der hat es aber geschafft, der ist dann trotzdem mal, dass man, ich weiß, ihr müsst Abstand halten und so, und hat es dann aber geschafft, ist dann auf den Tresen gesprungen und hat alle dazu bewegt, dass sie quasi headbangend vor ihm standen. Und ich mag das da. Ich finde das da immer sehr gemütlich und vertraut.
Ja. Welches ist dein Lieblingsgericht aus Hamburg?
Ja, ich könnte jetzt sagen, Lapskaus ist es nicht. Ich muss da an meine, ich habe ja früher so eine Tagesmutter gehabt. Und ich weiß nicht, ist Kalbsleber mit Kartoffelstampf und Zwiebeln, ist das so
typisch?
Das
hört sich eher berlinerisch für mich an, aber,
okay, aber
wenn das dein Hamburg-Gericht ist, dann können wir das ja nicht ändern.
Das verbinde ich, damit habe ich aber auch länger schon nicht mehr gegessen, aber es ist für mich so, sowas habe ich das erste Mal irgendwie in Hamburg gegessen.
Welches ist denn dein Lieblingsrestaurant?
Da grüße ich doch Michali, das Dionysos im Eppendorfer Weg, ein Grieche, der nicht typisch griechisch ist, sondern das
kein Gyros auf der Karte hat.
Ganz genau, und dafür schätze ich den. Der hat aber, und der schmeckt, also, oh Gott, jetzt sind wahrscheinlich alle Vegetarier. Sie hat schon, sie hat
Fleisch Kalbsleder gesagt.
Jetzt sagt sie auch noch Oktopus, aber das ist ein Träumchen da, muss ich leider sagen.
Wie oft gehst du denn essen? Also du bist ja bekennende Nichtkocherin.
Oft.
Fünfmal also die Woche oder?
Also im Sommer viermal die Woche. Und das ist tatsächlich mein Luxus. Also ich brauche kein Auto, kannst du mir wegnehmen. Ja. Hauptsache ich kann essen gehen. Aus Gründen.
Und deswegen musst du auch strategisch gut wohnen, damit ausreichend Restaurants
das
um dich rum sind.
Auf jeden Fall, damit die, also im besten Fall fußläufig aber oder fahrradläufig. Sagt man fahrradläufig?
Nee. Ja, vielleicht. Wir sagen vielleicht, es jetzt.
Also mit dem Fahrrad gut zu erreichen sind. Ja, das wäre schon schön.
Okay. Bevor es hier gleich weitergeht, mache ich gerne Werbung für unseren Kooperationspartner Die Zeit. Mein Arbeitstag beginnt mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von Zeit Hamburg. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg gibt es auf www.zeit.de/Elbvertiefung oder von montags bis samstags um 6 Uhr im E-Mail-Postfach. Oder ganz neu, der Zeit Hamburg Elbvertiefungspodcast zum Wochenende. Hört mal rein. Wir kommen mal zu deinen Wurzeln. Die liegen in Harburg. Da bist du geboren und aufgewachsen. Was sind denn so deine ältesten Erinnerungen daran, die vielleicht jetzt nicht irgendwelchen Fotoalben entsprungen sind, sondern wirklich lebendig sind?
An Harburg?
Ja.
Ja, das ist halt am Ende, wenn du so willst, was sehr Kerniges, was sehr Uriges. Das kann ich ja natürlich jetzt beschreiben, weil ich ja bis zu meinem, weiß ich nicht, 14., 15. Lebensjahr gar nicht rübergekommen bin über die Elbe, wie Jan Lehmann gesungen hat. Aber ja, es ist halt doch ein hartes Arbeiterviertel. Lustigerweise die S-Bahn, weil das für mich am Ende doch das Verbindungsstück war zum Kern Hamburgs, wenn du so willst. Und ja, also mir tat's gut, weil es, du bist einfach fürs Leben präpariert.
Ist das dann so als jugendliche Teenager, ist das dann immer so der Weg ins Abenteuer gewesen von Harburg nach Hamburg in die große Stadt, obwohl man ja eigentlich direkt in der großen Stadt war?
Aber
schon.
Du hast ja die Elbe überquert. Du saßt ja in der S-Bahn und konntest unter dir die Elbe sehen und bis dann musstest dann 4, 5 Stationen fahren, um am Hauptbahnhof oder am Jungfernsteig zu landen. Und das war schon immer so, man sagt ja auch, wenn man in Harburg wohnt, sagt man, wenn man sagt, ich fahre in die Stadt, dann meinst du die Harburger Innenstadt. Und wenn ich fahre nach Hamburg, dann die Hamburger Innenstadt.
Wo hat es dich denn hingetrieben dann nach Hamburg? Also so Klamottenläden oder gab es irgendwie so Plätze, wo man so abgehangen hat irgendwie? Oder?
Also ist auf jeden Fall erstmal die Innenstadt. Also das war für mich Mönckebergstraße, Spitalerstraße, Jungfernstieg. Es war für mich jedes Mal so, super, hier gibt's ja alles. Und natürlich dann, als ich älter war, natürlich der Kiez. Also ich damals noch Mojo, habe ich mich mit 19, das alte Mojo mit dem Jazzcafé, da durftest du erst mit 21 rein und ich habe es mit 19 geschafft und war stolz wie Oscar natürlich, dass ich das geschafft habe mit Freunden. So, also das waren dann sozusagen meine Hotspots.
Ja.
Und dann kam erst so dieses, es gibt ja noch andere Stadtteile außer Innenstadt und Kiez.
Ja.
Aber das war wirklich so sukzessive wie jemand, der quasi von außen hierher gezogen ist. Wirklich.
Verrückt.
Also für mich, ja.
Was waren denn deine Spots in Harburg wiederum?
Das war
also
dann
wo
auch
ging man dann so hin?
Also die Altstadt, die Hamburger Altstadt, wo es das Kaspari gab, so Lämmertwiete, war sozusagen der Hotspot, dann die
Das ist so ein Kneipenviertel, ne?
Ja,
das sind so
genau,
mehrere Kneipen.
Das ist eine kleine Straße am Ende. Da habe ich dann auch gearbeitet im Altstadt-Eiscafé mit 16. Und die Außenmühle, das ist sozusagen so ein kleiner See. Das sind irgendwie 3,5 Kilometer. Da mussten wir früher immer rumlaufen. Also in Hamburg wärst du ja um die Alster gelaufen. Da war es dann die Außenmühle. Und lustigerweise der Hafen. Weil ich habe während meiner Schulzeit war ich rudern. Und der Hafen hatte schon immer eine Faszination für mich. Da bist du dann auch bei Wind und Wetter. Damals hattest du ja nicht Helikoptereltern, sondern es war so, willst du hin? Dann fahr mit dem Fahrrad. Aber es regnet in Strömen. Zieh einen Regenmantel an. Mhm. So, über was reden wir? So. Mhm. Also das war immer alles so, Hafen schon immer besondere Faszination.
Wenn du sagst, dass dieser Stadtteil dich hart fürs Leben gemacht hat, dann heißt es ja auch, dass wahrscheinlich sehr viel Kriminalität um dich herum war. Bist du da selber mal irgendwie reingeraten? Bist du wenigstens mal schwarz gefahren oder so? Also bei mir in der Jugend wurden die Jugendlichen häufig von der Polizei abgeholt, weil man ja noch keinen Pass hatte, wenn die dann mit dem Mofa oder Ähnlichen durch die Gegend gegurkt sind. Ist dir sowas auch mal passiert? Also eher Lappalien, so die ganzen Schwerverbrechen von dir wollen wir ja nicht hören jetzt.
Ja, das müssten wir auch überziehen. Nee, ich habe gar nicht so viel Scheiße gebaut, wirklich nicht. Also vielleicht bin ich mal schwarz gefahren, aber hatte einfach viel zu viel Schiss, erwischt zu werden. Das kam halt eher durch den Kiosk. Also ein Kiosk ist ja einfach ein Sammelpunkt für ganz, ganz viele Menschen und natürlich auch diejenigen, die ihre, wie ich immer gesagt habe, früher einfach ihre Stütze innerhalb der ersten drei Tage, wo sie die erhalten haben, auch verflüssigt haben bei uns in Hochprozentiges. Und dadurch hast du halt natürlich eher mal um dich herum Schlägereien gehabt oder Leute, die halt absolut betrunken waren, was du sonst so in deinem Umfeld weniger hattest. Aber du hattest halt ja auch damals schon so eher die Gangs, ne? Es waren dann auch so Türkengangs untereinander, die sich halt gegenseitig irgendwie an. Das hast du dann irgendwie am S-Bahnhof Heimfeld, war immer Alarm. Und dann bist du halt durchgegangen und hast gedacht, ja gut, gehört dazu. Und S-Bahn fahren ist ja jetzt auch nicht immer. Also da bist du dann auch schon mal irgendwie angemacht worden oder angegraben worden und hast dann auch irgendwann gesagt, ich habe mir dann irgendwann so ein Gesicht zugezogen. Dann wurde ich gefragt, ob ich Gras verkaufe. Ich so, nee. Ich liegt das jetzt, also es war super. Also offensichtlich ist meine Methode irgendwann aufgegangen, aber ich habe kein Gras verkauft.
Du hast den Kiosk deiner Eltern angesprochen. War das schon so eine Art Bühne für dich? War das schon so ein Hinweis, dass du irgendwann mal vor der Kamera landen wirst? War das so ein bisschen so dein Spielplatz war?
Das war eher der Triggerpunkt, da rauszukommen. Also ich glaube, das war vielleicht eher die Animation für mich zu sagen, so, nee, hier möchte ich nicht bleiben, ich möchte diesen Kiosk auch auf gar keinen Fall weiter betreiben. Weil ich das, also wenn du es dann irgendwann, ich war dann ja erstmal nur am Wochenende da oder wenn meine Mutter zum Arzt musste, habe ich sie halt vertreten und musste natürlich jedes Wochenende, jeden Samstagmorgen, egal ob ich abends aus war, egal wie lange ich geschlafen habe oder auch nicht, stand ich um 6 Uhr da und habe sie in den Kiosk gefahren und bin danach in die Metro gefahren. Und habe für den Kiosk eingekauft und das ist zu meinem 28. Lebensjahr. Und da bist du dann irgendwann so, okay, jetzt ist auch gut. So, ich glaube, es war dann eher der Antrieb zu sagen, ich will hier raus, ich will weiter.
Ja, wann hast du denn das erste Mal erfahren, dass man beim Fernsehen arbeiten kann? Also ich sag mal, in meiner kindlichen Wahrnehmung haben da Leute irgendwie in diesem Kasten irgendwas gemacht, aber ich wäre nie davon ausgegangen, dass es die Möglichkeit gibt, da auch mal irgendwie drin zu sein.
Ja, aber es war für mich, Fernsehen spielte für mich einfach, war einfach schon immer eine große Faszination, weil ich glaube, viele Gastarbeiterkinder einfach vor den Fernseher gesetzt wurden, wenn Mutti zu Hause gestaubsaugt hat und sauber gemacht hat. Und von daher habe ich mir das alles reingezogen und fand das faszinierend und war immer so ein Traum von, boah, da möchte ich auch mal hin. Und das ist ja eine Welt, die ist ja ganz anders als das, was ich hier um mich herum habe. Und ich habe in der Schule aber auch schon Theater gespielt. Also da stand ich schon mal auf einer großen Bühne und in der Friedrich-Ebert-Halle tatsächlich. Die große Friedrich-Ebert-Halle, die war angeschlossen an unser Gymnasium, das Friedrich-Ebert-Gymnasium in Harburg. Und vielleicht ist es dadurch so ein bisschen gekommen, dass man dachte, wow, ich stehe oben, die Leute gucken von unten nach oben und nicht von oben nach unten. Mhm. Weil wenn du jetzt sagst, du kommst, oder auch damals, du kommst aus Harburg, war dann ja immer so ein, oh, du Arme. So, und das muss ja gar nicht sein. Also da waren ja durchaus auch, wurden ja auch damals auch schon sehr viele Wohlhabende, die auch bei mir in der Schule waren, in den Parallelklassen, sehr viele Rechtsanwaltskinder, Medizinkinder, also Ärztekinder, gab es ja auch alles in meinem Umfeld.
Also, wie geradlinig ist deine Karriere denn verlaufen? Also war da irgendwie schon ein Plan mit 17, Null. 18? Oder
also wenn,
warum bist du Werbetexterin geworden?
Das war ein Zufall. Das war wirklich ein Zufall. Ich hatte keine Ahnung, was aus mir werden sollte. Ich wusste auch nicht, was ich studieren sollte und hatte mich für angewandte Kulturwissenschaften in Lüneburg und Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation in Berlin beworben Und dann hieß es so, ja, warte noch mal 4 Jahre, weil mit deinem NC kommst du irgendwie nicht dran. Also die hatten irgendwie 1,6, 1,7.
Und du hattest 1,8. Naja.
Nee, ich hatte 2,5, was ich für mich super
toll
fand. Ja. Und dann hatte ich eine Freundin und da hat irgendwie die Mutter mit einer Werbefrau zu tun gehabt. Da dachte ich so, ach, Werbung ist ja irgendwie auch spannend. Und habe mich da wirklich auf ganz kryptische Weise beworben und hatte dann das Bewerbungsgespräch. Und dann meinte die so, ja, was interessiert Sie denn an Werbung? Und ich so, ja, sich Sachen ausdenken und kreativ sein. Und sie so, ja, du bist ja in der Buchhaltung. Ich so, ach so, ja, kann ich bestimmt auch.
Hei.
Und dann haben die mich fürs Praktikum genommen, weil ich nicht gesagt habe, ich habe 6 Wochen Zeit, sondern ich so, ja, ich habe jetzt 8 Monate Zeit.
Mhm.
Und es war auch so, wieso denn nicht 6 oder 3 oder 4? Wieso sagst du denn 8?
Mhm.
So. Und dann habe ich da tatsächlich angefangen.
Gab es da Geld?
Ja.
Weil Praktika wurden ja damals
nicht da gab es ein bisschen.
Bezahlt.
Ich glaube, ja, das waren 500 Mark damals noch.
Mhm.
Und merkte dann aber schon in Woche 2, Kostenvoranschläge und ich, wir werden keine Freunde mehr in diesem Leben.
Mhm.
Und diese Werbeagentur hatte aber den Vorteil, dass sie eine Kantine hatte. Und da saß ich mit Menschen zusammen, für die ich diese Kostenvoranschläge schreiben mussten, aus der Kreativabteilung. Und meinte so, kann ich nicht vielleicht irgendwann zu euch rüberwechseln? Und die fanden mich irgendwie ganz lustig. Und dann, kennst du noch das Annoncenblatt Avis?
Ja.
So. Und hinten auf diesem Annoncenblatt Avis war eine große Anzeige des Schrottplatzes Kiso.
Mhm.
Und da hieß es so, denken Sie sich eine Schlagzeile aus für uns und gewinnen Sie 1000 Mark. Und dann meinte der damalige Textchef, für den ich danach gearbeitet habe, hier, guck mal, das ist deine Aufgabe. Wenn du die löst, wenn wir sehen, dass du das einigermaßen gut hinbekommst, dann kümmere ich mich, dass du wechseln kannst. Und dann habe ich getextet und ich hatte ja überhaupt keine Ahnung, wo sie für Schrott auch noch Geld bekommen. Und dann hat er gedacht, ah Mensch, die hat das Prinzip verstanden.
Mhm.
Und dann konnte ich wechseln. Und das war dann, es war super.
Also ein Schrottplatz hat dein Leben verändert,
mein Schrott,
nicht nur ein Kiosk.
Ja. So habe ich es noch gar nicht gesehen, aber ja.
So, und dann ging es in die Medien.
Ja, genau, weil ich dann gedacht habe, so, das ist jetzt gut und ich möchte aber ja irgendwann nochmal zum Fernsehen, habe mich das aber nicht getraut und dachte, ich fange mit Radio an.
Ja, hat ja geklappt.
Genau, und dann bin ich aber erst zu Energy gegangen. Und bin dann gewechselt zu Schwarzkopf TV und habe da hier die Sonja Talkshow gemacht.
Mhm.
Und habe dann gemerkt, so, okay, das ist jetzt irgendwie nicht so und war dann.
Da warst du Redakteurin.
Da war ich
das
Redakteurin.
Muss man dazu sagen, du
genau
warst nicht Sonja.
Ich war nicht Sonja, nee,
ja,
nee. Und merkte aber so, das ist irgendwie doch nicht so meins. Es gibt ja auch noch andere Sendungen, aber bin da irgendwie nicht rausgekommen. Habe mich dann arbeitslos gemeldet, weil ich dachte, ich muss so einmal so einen Cut haben. War dann ein halbes Jahr arbeitslos und habe dann eine Anzeige gelesen von Enjoy. Und hatte aber noch ein Tape, Gott sei Dank, von Radio Energy. Und dann meinten sie so, du hörst dich an wie die gerade geht. Das gibt's doch gar nicht. So. Und dann habe ich gesagt, so, ja, dann wollen wir es mal probieren. Also ich habe es jetzt länger nicht gemacht. Ich weiß nicht, wie lange ich wieder brauche, um reinzukommen. Ich war da auch sehr ehrlich. Und diese Ehrlichkeit hat sich am Ende dann ausgezahlt, weil sie gedacht haben, so, wow, die erzählt uns hier nicht einen vom Pferd, sondern hat von vornherein darauf hingewiesen, dass sie vielleicht ein bisschen länger braucht. Und dann habe ich das den Kollegen auch gesagt und die haben sich darauf eingestellt und dann habe ich so 2, 3 Monate gebraucht und dann war ich wieder drin. Und das habe ich wirklich, ja, meinem Umfeld da zu verdanken, dass die so viel Muße und so viel, ja, Energie hatten, das mitzumachen.
Wie haben denn deine Eltern da drauf geguckt? Also das Wort arbeitslos war ja,
ja,
dann eigentlich erstmal eine Schande.
Also
ne?
Da, zu dem oder? Zeitpunkt war meine Mutter ja auch alleine, weil mein Vater da schon gestorben war. Und für, die hatte einfach immer nur das große P auf der Stirn und dachte sich, die landet in der Gosse. Die hat weder studiert, hat jetzt irgendwie so eine halbfunzelige Ausbildung, Volontariat, wo sie, was ist das? Was ist das?
Mhm.
So, geh doch zur Sparkasse. Ich so, auf gar keinen Fall. So. Und die war so, okay, ich weiß nicht, was du machst, aber ich verstehe nicht, warum du nicht da weiterarbeitest. Du kriegst doch Geld. Das war immer sozusagen der größte Anreiz für sie. Du musst doch Geld verdienen und nur dann kann es dir gut gehen.
Jetzt fragen wir mal die anderen Leute, was denen eingefallen ist zu dir. Hier hören wir mal in die erste Frage rein.
Hallo Linda Zervakis, hier ist eine Moderationskollegin und Sportkommentatorin Christina Rann. Und mich würde mal interessieren in eurem Kiosk früher. Habt ihr da auch eine Bundesliga-Konferenz gehört im Radio? Wie hast du das damals mitbekommen, Sport zu erleben? Du bist ja eine sehr sportliche Person. Wie machst du das heute? Was reißt dich so richtig mit? Liebe Grüße.
Oh Gott, Angst. Ich bin sehr sportlich. Danke für dieses Kompliment.
Siehste?
Ja, es liefen Bundesliga-Konferenzen, weil es ja dann immer, also da lebte mein Vater noch und der hatte dann immer so eine Art Stammtisch auch bei sich. Also der hatte dann da Klientel, was dann auch ein Astra oder ein Holzen getrunken hat. Mhm. Und die saßen dann, haben die Bundesliga gehört, im Radio. Also Fernsehen hatten wir nicht, würde man jetzt wahrscheinlich machen, aber das erinnere ich noch. Ich selber, lassen wir es dabei, dass ich sehr sportlich aussehe, aber ich fahre halt Fahrrad. Versuche ich halt.
Das ist wirklich das Einzige, was du machst?
Ja, ich würde jetzt noch sagen schwimmen, aber habe ich halt seit Corona nicht mehr auf die Kette bekommen. Und ich will die ganze Zeit in die Alsterschwimmhalle, weil ich da vorher immer war, weil die eine 50-Meter-Bahn haben. Und jetzt ist sie ja endlich fertig seit November, habe ich alles mitbekommen, ich war noch nicht einmal da. Und es ist echt so, ich hoffe, ich kriege das hin.
Und da, wo du wohnst, da geht man doch ins Gym, oder nicht?
Mache ich nicht.
Nee? Gartenarbeit? Und Blödsinn. Okay, wir hören mal in die nächste Frage rein.
Moin, Frau Zervakis, hier spricht Alex Christensen. Ich bin ein Musikproduzent, auch aus Hamburg. Und ich weiß, dass Sie schon in einigen Musikvideos mitgespielt haben. Wenn Sie aber selbst professionelle Musik machen wollten, in welchem Genre wären Sie die Richtige?
Viel lustig, das ist so süß, dass sie mich alle duzen. Ich glaube, wenn ich neben dem stehen würde, würden wir uns direkt duzen, aber es ist immer noch dieser Tagesschau.
Zumal ihr die gleichen Wurzeln habt, der kommt auch aus Harburg.
Ach, lustig.
Ja, ja.
Also ich würde, glaube ich, sagen eher Hip-Hop-R&B. Das ist, glaube ich, eher so.
Hast du dich da schon mal dran probiert? Ich sag mal so, als Prominente kriegt man ja ganz viele Angebote. Wäre so Mars Singer was für dich?
Muss ich jetzt wieder hin, aber nur in die Jury.
Ja? Okay.
Nee, ich habe also auch wieder, ist nicht so.
Aber ob jetzt Mars Singer oder Karaoke Bar, Taio, also welches Lied fühlst du dich so sicher, dass du sagst, das würde ich singen?
Ja, gar nicht. Also deswegen, ich gehe ja nicht in Karaoke Bars, weil
Nein?
ich I hate it. Also, weißt du, was bei mir immer angespielt wird? Rate.
Ja, irgendein, achso, ja. Udo Jürgens. Und zwar nicht, ich war noch niemals in New York, sondern griechischer Wein.
So, und seitdem
aber das kannst du, den Text.
Ja, das könnte ich zur Not mitsingen, aber es ist jedes Mal so, nein, ich möchte nicht. Und deswegen gehe ich ungern in Karaoke-Bars.
Ja.
So.
Du wohnst jetzt im Stadtteil Harvestehude, abgesehen von den ersten drei Buchstaben. haben die beiden Stadtteile nicht so richtig viel gemein. Ist das jetzt für dich auch so ein bisschen so, ich habe es geschafft, die Wahl des Wohnortes?
Also Harvestehude darf man sich jetzt ja nicht nur die Prunkvillen vorstellen, in denen wohne ich nicht. Wenn alle denken, jetzt ist sie soweit und jetzt ist sie abgehoben. Nee, dann gibt es ja auch noch normalere Wohnungen. Nee, das ist Gott sei Dank da noch sehr gemischt, da wo ich wohne. Und ich.
Naja, aber trotzdem ist es... die Straßenkriminalität nicht so hoch wie in Hamburg.
Genau, also das genieße ich tatsächlich sehr, was ich mache, um mich sozusagen immer wieder am normalen Leben sozusagen auch teilhaben zu lassen selber. Ich fahre mit der S-Bahn auch nach Harburg und besuche dann meine Mutter. Nicht immer, aber ich mache das und ja, muss feststellen, dass es schon heftiger geworden ist. Also vielleicht als Kind kriegt man das ja nicht so mit. Vielleicht war es damals gefühlt auch schon heftig für damalige Harvestehuder-Menschen, die nach Harburg gefahren wären. Doch ist schon viel. Also es ist auf jeden Fall, es ist egal, zu welcher Uhrzeit du fährst, es ist immer jetzt einer dabei, der um Geld bettelt. Oft Menschen, die schlafen, die einfach sich total weggeschossen haben und irgendwo zusammengekauert liegen und schlafen. Das hat es früher gefühlt oder in meiner Erinnerung nicht so häufig gegeben. So, und das ziehe ich mir aber bewusst rein, weil das ist halt das normale Leben. Und deswegen, ich weiß das sehr zu schätzen, dass ich da leben darf und das auch mir leisten kann. Aber ich weiß, dass das wirklich nur eine kleine Spitze ist und dass das ein Privileg ist, da zu leben.
Apropos Schlafen in der S-Bahn, Das ist mir tatsächlich nach langen Clubnächten auch ein, zweimal passiert. Selbst hier sogar noch in Hamburg. Ich bin ja erst mit Ende 20 hier nach Hamburg
gekommen. Wo bist du aufgewacht? Bergedorf?
Nee, das Schöne ist, man wacht dann irgendwann wieder auf, weil der Zug ja auch wieder zurückfährt. Ja, genau. Irgendwo in der Mitte und man weiß gar nicht,
wie weit bin ich, wie
warum
lange
bin ich denn jetzt eine Station vorher wach, als die ich eingestiegen bin. Ist dir das auch mal passiert?
Nee. Gott sei Dank nicht. Nee.
Keine wilden Partynächte.
Doch, aber also ich bin ja noch zu einer Zeit groß geworden, da fuhren die S-Bahn ja auch nur bis 1 Uhr. Und da musstest du mit dem Nachtbus fahren. So, und da hast du fast 40, 45 Minuten gebraucht, um von Hamburg nach Harburg reinzukommen.
Ja, schwierig.
Und da war ich so, wenn ich jetzt einschlafe, nicht gut. Wer weiß, wann ich dann jemals nach Hause komme.
Wo wir über das S-Bahn-Netz sprechen, du hast dieses S-Bahn-Netz ja beruflich oder vom Leben her nie verlassen. Also du bist Hamburg immer treu geblieben. Mhm. Ist dann dein Wechsel zu ProSieben auch so ein Ausbruch mal gewesen, zu sagen, so jetzt will ich es im Süden auch mal schaffen. ProSieben sitzt ja in München.
Ja, ich bin ja gependelt, ich bin ja nicht dahin gezogen. Mhm. Ja, also das war...
Aber wie war denn das für dich? War das so ein Kulturschock, wie man sich das vorstellt?
Oh, also München ist ja Hamburg, finde ich, schon sehr ähnlich. Mhm. Also finde ich, wenn man es jetzt vergleicht mit Köln oder Berlin, würde ich sagen, ist München so die Stadt, die Hamburg sehr, sehr nahe kommt. Das war einfach schön. Also es ist einfach schön. Und wenn du dann auch noch eine Stadt hast, ich fühle mich da auch sehr wohl. Also es ist ja unter Föhring, da musst du ja dann auch immer rausfahren. Du kannst ja auch mit der S-Bahn fahren, bist dann ja auch ein bisschen unterwegs. Das ging. Das ging und war auch mal Zeit, dass das auch endlich mal in meinem Leben passiert. Auch mal ein kleiner Tapetenwechsel. Aber Hamburg ist einfach ja eine schöne Stadt. Also wäre ich jetzt ich will jetzt keine anderen Städte nennen, damit die sich nicht, aber weiß ich jetzt nicht.
Remscheid.
Duisburg, weiß ich nicht, dann hast du vielleicht auch nochmal einen anderen Reiz, da rauszukommen. Mhm. Hamburg ist ja jetzt nicht.
Aber hat trotzdem mal so ein Abgleich stattgefunden, dass du gesagt hast, auch München könnte ich mir auch vorstellen?
Ja, also
hätte ja sein können, dass du Formate angeboten bekommst bei ProSieben, wo man sagt, das macht jetzt sogar Sinn, mal abseits jetzt vom Familienleben
ja,
und so.
Ja, doch, also dann wäre das auf jeden Fall eine Option. Könnte ich mir vorstellen, das zu machen, tatsächlich.
Gäbe es noch andere Optionen?
Also Berlin ist wirklich eine schwierige Stadt für mich. Das muss ich einfach sagen. Ich war jetzt am Wochenende da. Dagegen ist Hamburg ja einfach ein Dorf, ne? Und ich glaube, je älter man wird, umso schwieriger wird es, sich da anzupassen. Aber ich glaube, also Berlin wäre es nicht. Berlin ist mir zu hektisch, zu laut, zu groß. Zu viel Pöbelalarm, es ist einfach zu viel Alarm. So. Auf der anderen Seite natürlich auch, was da alles geboten wird, irre, ne? Vom Essen, das ist einfach, dagegen ist auch Hamburg wieder ein Dorf manchmal. Aber nee, das kann ich nicht. Berlin würde ich, glaube ich, nicht packen.
Du hast zwar Theater gespielt, aber hast du auch irgendwo mal einen Cameo-Auftritt im Film gehabt? Also im Theater hast du unter anderem Momo gespielt, was ich ganz. Lustig
ja, ich habe auch danach, während ich in der Werbeagentur war, vorgesprochen an Schauspielschulen und bin immer in die letzte, also ich habe an 4 Schauspielschulen vorgesprochen, weil es die einzigen waren, wo noch die Bewerbungsfrist, die habe ich noch eingehalten und habe dann auch Unterricht genommen bei einem Schauspieler und habe das nach meiner Arbeit, also ich habe teilweise von 10 bis 24 Uhr, also von 22 Uhr bis 24 Uhr geprobt, um diese Aufnahmeprüfung zu schaffen und habe dann aber gemerkt, nee, ich kann ja meine Mutter mit diesem Kiosk nicht allein lassen, wenn ich jetzt in Hannover, in Leipzig, in Potsdam oder in Essen sitzen würde. Und ich glaube, das war am Ende auch, das hat man dann gemerkt. Ich habe dann vielleicht nur 94% gegeben und nicht die 100%. Und dachte dann auch, vielleicht ist das auch nicht meins, mit dem Koffer dann von Theater zu tingeln. Und ich glaube, dadurch, dass ich ja sozusagen immer als strenge Tagesschausprecherin wahrgenommen werde im Anzug, kommen die Leute gar nicht darauf, mich cameo-mäßig zu besetzen, weil sie denken, das sagt irgendwie, guten Abend, meine Damen und Herren. Und jetzt noch das Wetter und dann ist gut.
Ja. Hast du denn, wenn du über deine Tagesschau-Rolle sprichst, dann kommt das ja doch immer sehr förmlich irgendwie rüber. Das bist du ja alles gar nicht. Du bist ja wirklich ein lustiger Mensch, der auch eher den Rock'n'Roll liebt und so weiter. Musstest du dich da verstellen?
Nee, ich habe ja schon, das ist so lustig, das gehört irgendwie auch, ich kann dieses Genre, wenn du so willst, bedienen, weil ich das ja auch beim Radio gelernt habe und selbst da war es so, da habe ich ja auch, wenn du willst, nur Nachrichten gemacht und mich haben Leute, Freunde danach angerufen und meinten gerade so, warst du das gerade? die hat deinen Namen gesagt, aber das bist du nicht, oder? Und ich so, doch, das bin ich, weil ich habe gearbeitet. Ja, aber du hörst dich so streng an und so komplett anders. Und das ist dann aber eigentlich auch eher so der Reiz am Ende auch gewesen, so dieses, guck mal, das kann ich aber auch. Also es muss, und das finde ich so schade manchmal an Deutschland, egal wo du bist, also es ändert sich ja Gott sei Dank seit ein paar Jahren, aber so dieses in bestimmten Perspektiven zu denken, in bestimmten Formen, Kartuschen, Kartons, so dieses so, wenn du seriös bist, dann kannst du nur seriös sein, dann kannst du nicht lustig sein. Und wenn du lustig bist, dann kannst du auf gar keinen Fall was Seriöses machen. Also immer diese Schubladen, dieses Schubladendenken. Warum? Also klar, dass ich jetzt irgendwie, wenn ich die Tagesschau präsentiere, nicht noch hinten raus einen Witz erzähle und gut, am Ende habe ich mich mit Uso verabschiedet, du hast es am Eingangs erwähnt. Aber ich kann doch trotzdem ein lustiger Mensch sein, nur wenn ich, auch wenn ich diese Viertelstunde nur tragische Geschichten erzählen oder tragische Nachrichten erzählen muss. So, ich finde, es ist kein Widerspruch und das muss ich so ein bisschen aufbröseln.
Ich kenne Moderatoren, die eine Stunde vor der Live-Sendung irgendwie schlafen, Yoga machen, was auch immer, meditieren. Dann kenne ich aber wiederum auch Moderatoren, die noch 30 Sekunden vor der Live-Sendung mit dem Kameramann scherzen. Was warst du denn für eine? Vor der Tagesschau eher so im Tunnel oder kurz vorher nochmal einen dummen Spruch gemacht?
Ja, kommt drauf an, wie ernst die Lage war. Also die 20 Uhr Tagesschau war tatsächlich immer was Besonderes und ist es auch geblieben. Da habe ich vielleicht vorher so ein bisschen noch, vielleicht 5 Minuten vielleicht nochmal so über Regie nochmal einen Spruch und dann aber so, sorry, ich muss jetzt mal kurz in meinen Konzentrationstunnel, also dann die letzten 3 Minuten vorher. Auch so für Veranstaltungen, also immer das, was du nicht so häufig gemacht hast, da brauche ich dann wirklich so 10 Minuten vorher absolute Ruhe und muss mich drauf konzentrieren. Wenn es was ist, was eher ritualmäßiger ist, dann kann es auch nochmal sein, 10 Sekunden vorher. Oder passiert noch irgendwas und bist noch so am Grinsen und denkst so. Aber ich habe dann immer noch dieses Adrenalin. Wenn das weg ist, dann hast du eigentlich ein Problem.
Welche Rolle spielt denn die Tagesschau noch in deinem Leben? Also 20 Uhr Fernseher an? Oder?
Wenn ich es schaffe, auf jeden Fall. Ja. Sonst aber auch quasi aufgezeichnet. Also du kannst ja auch on demand dann dir das anschauen. Ja. So. Ist ja heutzutage möglich. Ne?
Die jungen Leute.
Wahnsinn. Schon immer. Also hat, aber weil es auch schon immer einen großen Stellenwert für mich hatte. Also meine Eltern haben das früher geguckt und in dieser Viertelstunde durftest du nicht anrufen. Da wurde nicht ans Telefon gegangen und damit bin ich groß geworden und deswegen wird die Tagesschau immer einen besonderen Stellenwert in meinem Leben haben. Und dann auch dafür gearbeitet zu haben, ist also immer noch großartig.
Ja.
So. Und da gibt es auch nichts dran zu rütteln, auch wenn ich, und es war ja auch keine einfache Entscheidung zu sagen, so ich verlasse die Tagesschau jetzt, um was anderes zu machen.
Wie lange hat damals dieser Prozess gedauert?
Halbes, dreiviertel Jahr.
So lange?
Ja.
Das heißt, es gab das Angebot von ProSiebenSat.1 oder gab es erstmal gar nichts, sondern du hast gesagt, ich muss mal was anderes machen, mal rum, ob...
Nee, die sind auf mich zugekommen und das war so... Ja, okay, ich höre mir das an, aber sorry, ich kann die Tagesschau auf keinen Fall verlassen. So. Mhm. Und dann haben die aber immer weiter versucht, mich zu präparieren. Und dann ist so ein Denkprozess losgegangen, weil ich ja dann auch schon einige Zeit insgesamt beim NDR war. Das gehört ja dann dazu. Also ich war ja am Ende fast 20 Jahre, also gut 19,5 Jahre beim NDR und so lange habe ich noch nie für jemanden gearbeitet. So. Und das hat eher dann.
Noch jung.
Ja, ich war. Lassen wir es.
Sportlich und jung.
Sportlich und jung. Und ein Schrottplatz hat mein Leben. Also ich meine, ich gehe hier mit ganz neuen Erkenntnissen raus. Finde ich super. Das war, also das war auf einmal dann dieser Prozess von, okay, mache ich jetzt für immer so weiter bis zur Rente? Oder ist das ein Zeichen für, ich breche nochmal aus und ich probiere nochmal was Neues? So, und das war eigentlich eher das Interessante. Und dann habe ich das immer mehr abgewogen und dachte so, nee, ich muss mich nochmal ändern, weil ich vielleicht irgendwann Gefahr gelaufen wäre, dass ich meinen Job bei der Tagesschau nicht mehr ernst genug nehme oder dass sich sowas wie so ein Ritual einspielt und dass ich dann nicht mehr zu 100% performe. Und die Gefahr wäre eher, wäre da gewesen und deswegen war dann so, okay, ich sehe das jetzt mal als Zeichen. Und mach das jetzt. Und deswegen war es keine leichte Entscheidung.
Und wie hat dein engeres Umfeld darauf reagiert? Wahrscheinlich ja erstmal so, bist du eigentlich bekloppt?
Genau, das war eigentlich so der Tenor. Mhm. Okay, und dann habe ich es aber versucht zu erklären und dann so, wow, wie mutig. Ich hätte den Mut.
Wie viele Leute waren denn an dem Prozess damals so beteiligt? Wahrscheinlich dein Mann und Management und
Management,
gibt's noch
also
so eine beste Freundin, ja, die vielleicht genau mit den Medien überhaupt nichts zu tun
genau
hat?
Genau, die gab es und die gibt es auch. Hm. Also es waren so vielleicht so 3, 4 im Inner Circle und die auch alle gesagt haben, also bis auf die Freundin so, okay, aber überleg dir das gut, dass das kein Fehler wird.
Mhm.
Und dann habe ich gedacht, nee, das Bauchgefühl sagt aber, go for it. Und deswegen habe ich das gemacht.
Wie sehr hat denn das bessere finanzielle Angebot die ganze Sache auch unterstützt? Nicht. Weil ich sag mal, ja, die Honorare für Tagesschausprecherinnen sind ja öffentlich.
Ja.
Und dass die ProSieben, Sat.1, RTLs und so weiter alle viel besser bezahlen, das weiß, glaube ich, auch mittlerweile
jeder.
Aber
man weiß da ja auch immer nicht, wie lange das geht.
Ja.
Also das war, das glauben mir die wenigsten, aber es war eher zweitrangig, wirklich.
Du wolltest nur einfach mal auf das ProSieben Oktoberfest im Dirndl.
Unbedingt, weil ich auch so
hast du mal einen Dirndl
musste
an?
Ich, ja. Ja, ich musste
schön
es auch für die Sendung machen.
Das stand im Vertrag quasi.
Das stand nicht im Vertrag, aber es war auch so, okay, ich mache es jetzt einmal, ich habe es zweimal gemacht. Und jetzt Lecco Mio. Ich mach's nie wieder.
Wir haben schon über die Bedeutung von der Tagesschau gesprochen. Was für eine Bedeutung hat Radio denn für dich?
Immer noch. Also Radio, das ist ja sozusagen mein Kennenlernen mit den Medien, wenn
klar
du so willst. Und wir hatten das jetzt, wir sind jetzt mit dem Auto nach Österreich gefahren. Meine Familie fährt Ski, ich nicht.
Mhm.
Ich gehe,
wie, du sitzt dann den ganzen Tag und trinkst Jagertee?
Ich gehe dann wandern.
Ah, okay.
Ich gehe dann durch die Berge und bin für mich alleine. Das ist total herrlich.
Du löst eine Lawine nach der nächsten aus.
Und du hörst dann, ja. Und da hörst du dann ja wieder, und das hat mich so, das erinnert mich so an früher, an die Fahrten nach Griechenland mit dem Auto.
Mhm.
Je tiefer, je weiter du fährst, es ändert sich die Landschaft. Du, erst dann kommt irgendwann SWR 3. Ja. Weißt du, so das
genau
hörst du dann. Und dann kommt der SWR.
Ich habe ja noch eine Zeit gehabt,
BR.
Da habe ich mich dann auf Gottschalk und Jauch gefreut.
So,
ne? Ja.
Beim Bayerischen Rundfunk, das dann kommt dann auch. Und dann hörst du so und denkst du so, zum Teil, oh Gott, was seid ihr denn für ein Sender? Das sind ja immer noch die 80er, die laufen. Und ich fühle mich wieder wie 12. Und das ist halt das Schöne daran. Und deswegen ist das auch immer noch eine besondere Beziehung. Also
ja,
Radio begleitet dich. Radio war damals unheimlich schnell.
Mhm.
Wenn was passiert ist, konntest du ja sagen, so, wir unterbrechen das Programm, weil es sind Flugzeuge ins World Trade Center geflogen. So.
Mhm.
Und du bist so, was? So. Und das war damals einfach irgendwie das schnellste Medium. Und deswegen hat es immer noch eine gewisse Faszination für mich.
Ja.
Und auch einen besonderen Stellenwert.
Wir kommen zu unserer Rubrik Wissenswertes und jetzt kommst du. Es gibt also ein paar Fakten zu Hamburg, die ich dir gerne vortrage und dann gibt es eine Frage dazu. Das Branchenbuch listet 195 Kioske in Hamburg auf. Ich bin fast der Meinung, die sind alle in der Schanze. Was kaufst du heute noch am Kiosk, um einen guten Abend zu haben?
Oh, das ist lustig. Immer noch Süßigkeiten. Also es sind immer noch
bunte Tüten.
Ja. Ich finde das immer, und ich gucke halt, was ist jetzt sozusagen up to date im Vergleich zu früher.
Mhm. Für den Bau der Kühlbrandbrücke wurde 5400 Tonnen mehr Stahl verwendet als für den Eiffelturm. Welche Sehenswürdigkeit in Hamburg findest du unterbewertet?
Oh Gott. Ach, Kühlbrandbrücke hast du ja jetzt schon gesagt.
Ja, hab ich ja schon gesagt.
Ja. Boah. Da komme ich jetzt nicht so schnell drauf. Kann ich das hinten, kann ich ein Sternchen dran machen?
Ja, wir machen ein Sternchen dran, wir kommen dann nochmal. Dann. Auf der Festwiese im Hamburger Stadtpark haben bisher 3 offizielle Konzerte stattgefunden. 1987 spielte dort David Bowie, 1989 Pink Floyd und 2017 The Rolling Stones. Welche Musikerin oder welche Band würdest du gerne einmal live erleben?
Lustig, ich habe gerade, weißt du, wen ich da zuletzt gesehen habe? Kurt Krömer mit seinem Programm.
Was? Im
ja
Stadtpark?
Mhm. Der war im Stadtpark.
Oh Gott, das ist aber ewig her, oder?
2 Jahre.
Echt? Oh, das habe ich ja komplett verpasst.
Mhm.
Schlimm.
Coldplay.
So, Coldplay. Naja, da können sich ja alle drauf einigen. Da kommt Enjoy wieder durch. So, ist dir denn jetzt eine Sehenswürdigkeit eingefallen?
Ist dir was eingefallen?
Naja, was ich zum Beispiel, ich glaube seit 20 Jahren mir nicht angeguckt habe, ist der Ohlsdorfer Friedhof, den ja auch immer als, viele so, ach so, hochhalten. Als,
da warst du noch nicht?
Nee, seit 20 Jahren nicht. Ich war schon noch mal da, aber ich, keine Ahnung, sowas würde mir einfallen. Ist was natürlich ist auch sehr denn? Weit raus, ne, Ohlsdorf.
Oh, ich überlege gerade so, was ist denn so in, auch wieder im, also ich finde ja so dieses, naja, das ist aber kein, das ist kein Denkmal, also keine Sehens, also diese Bahnstrecke, wenn du halt da am, da komme ich wieder zu meiner Fahrt, also fing, weißt du, wenn du durch einen alten Elbtunnel gehst, ja, und dann bist du ja da quasi im Nichts, das ist so,
Hamburg.
Das ist so Hamburg.
Ja.
Und vielleicht kann man das ja in das Schokoladenform gießen.
Bestimmt, bestimmt. Du hast 4 Bücher geschrieben. Zu welchen Themen hast du denn noch weiteres Mitteilungsbedürfnis? Oder anders gefragt, gibt es ein neues Buch in der Pipeline?
Ich habe alles erzählt, was ich erzählen wollte.
Ja?
Ja.
Nein.
Doch, ich muss jetzt vielleicht mal sammeln. Ich weiß es nicht. Also man muss ja auch immer ein Thema haben, wo man denkt, okay, das ist jetzt, aktuell habe ich noch keins. Also ich muss gucken. Und aus meinem Leben habe ich jetzt gefühlt alles erzählt. Ist jetzt auch nicht so spannend an mir. So. Hast ja, weißt du, basteln, zeichnen.
So
bastel
ich mal, wer ein Kochbuch macht und ich kochen kann, könnte ich auch ein Bastelbuch machen.
Ja, das, da würde ich aber dann eher auf YouTube gehen und sagen, guck mal, vielleicht ist das ein Megaformat. Was ich nicht kann, könnt ihr das vielleicht?
Ja. Deine ehemalige Kollegin Judith Rakers züchtet inzwischen Hühner. Was wäre denn deine landwirtschaftliche Tätigkeit, mit der du reüssieren möchtest?
Ich würde mit Eseln einfach übers Feld ziehen. Ich liebe Esel.
Ja?
Ja, ich finde die einfach toll. Weiß nicht warum. Und dann würde ich Acker damit, so wie früher, und halt meine Sachen mit denen transportieren, wie in Griechenland in den Dörfern. Weißt du, wo die alten Bauern mit ihren Eseln vollbepackt von A nach
B. Was für einen Bezug zu Griechenland hast du denn noch? Also sprechen deine Kinder Griechisch oder zumindest Schimpfwörter? Oder?
Genau, das können sie. Ich weiß nicht, von wem sie das haben.
Tja, vom deutschen Vater wahrscheinlich.
Ganz genau. Ja, das ist einfach auch, gehört zu mir. Also das ist nicht von der Hand zu weisen. Jetzt nicht
aber
nur,
treibst
weil
dich dann einmal im Jahr nach Griechenland?
Ja,
so?
Also allerspätestens nach 2 Jahren muss ich da wieder hin und muss sozusagen meinen griechischen Akku aufladen.
Ja.
So. Das ist,
und
ist
wo geht es dann? Ist es immer irgendwo anders oder immer nach Kreta?
Weil wir früher natürlich immer irgendwie in die Dörfer mussten und dann in die umliegenden Meeresbereiche. Und jetzt erkunde Griechenland.
Ah, du erkundest?
Kundes Griechenland, das ist das Richtige. Ja. Ist es richtig Deutsch?
Ja, ja, gut. Ja.
Okay, danke. Ja, und fahr mal nach Kreta, mal nach Peloponnes und so, also unterschiedlich, um mir das mal alles irgendwie reinzuziehen. Und vielleicht mache ich später auch mal so ein Sabbatical. Also weißt du, das, was alle irgendwie nach der Schule gemacht haben, ein halbes Jahr nach England, nach Amerika, mache ich vielleicht nochmal mit Griechenland, um das auch nochmal aufzusaugen und festzustellen, wie viel davon ertrage ich. Brauche ich vielleicht viel mehr davon oder ist auch gut so, wie es ist.
Neben den Säcken voller Geld hatte ja ProSieben im Grunde auch sehr viel Zeit geschenkt. Also die Tagesschau findet siebenmal, also an 7 Tagen statt, jeden Tag. So eine wöchentliche Sendung ist ja quasi ein Möwenschiss dagegen. Das heißt im Prinzip, aber wie bist du tatsächlich mit der Zeit auf einmal umgegangen?
Ich habe ja 2 Kinder
und
dann fragst du dich das nicht mehr, weil dann fragst du dich eigentlich, wie hast du es vorher geschafft? Weißt du so?
Mhm.
Das ist also jeder, der, glaube ich, Kinder in diesem Alter hat, Grundschule und so 5., 6., 7. Klasse, weiß, dass man sich da immer noch irgendwie kümmern muss, um sie danach zum Sport zu bringen und. Und ich habe einfach ein wahnsinnig tolles Umfeld an Muddis und Faddis, die sich auch drum kümmern und wo ich immer sagen könnte, könnt ihr meine Tochter mitnehmen, könnt ihr meinen Sohn mitnehmen und ich gucke dann, dass ich mich irgendwann revanchieren kann. Und das war sozusagen die Zeit der Revanche. Ja, wirklich. Und du, also mir ist nicht langweilig geworden. Ich kann dir nicht sagen, wo die Zeit geblieben ist, aber ich war dann sozusagen auch mal mehr Mama. Und das tat, glaube ich, meinen Kindern auch ganz gut.
Sportmuttis bringen sich dann ja damit ein, indem sie Waffeln backen. Das ist ja bei dir ausgeschlossen. Hast du dann wenigstens bunte Tüten an den Sportplätzen Hamburgs verkauft?
Süßigkeiten hatte ich immer dabei. Und es war auch, ich hatte eine vegetarische Kita, weiß ich bis heute noch. Wir haben einen Laternenumzug gemacht und ich stand da mit diesen kleinen Würstchen, weißt du, mit so 20 Stück. Und dann kam die Kita-Leiterin und meinte, wir sind doch eine vegetarische Kita. Ich so, aber ich stehe ja vor der Kita mit der Laterne. Hatte sie auch, musste dann auch lachen. Ist mir überhaupt nicht aufgefallen, fand ich auch sehr lustig. Also, Fleisch und Süßigkeiten gibt's bei mir.
Was hast du denn als Mutter gelernt, tatsächlich? Was ist so das Wichtigste?
Eine gewisse Gelassenheit. Mhm. Also gerade auch, wenn man sich andere Eltern
hast
anschaut.
Hast du vorher angestrengt?
Nee,
durch Ehrgeiz getrieben?
Nee,
oder?
Aber du bist ja angesteckt von so einer Angst, so dieses alles richtig machen zu müssen. Mhm. Ist das jetzt das Beste? Ist das bla, bli, blub? Und irgendwann denkst du so, nee, ich habe ja auch einen gewissen Instinkt und den verwende ich jetzt einfach mal und versuche mir nicht zu jeder Altersperiode irgendwie ein Buch reinzuziehen, sondern das haben ja unsere Eltern irgendwie auch ein bisschen intuitiv vielleicht hinbekommen. Und das war eigentlich so, oder das ist bis heute auch immer noch der größte Kampf zu sehen, oh wow, was machen sich andere eigentlich für einen Stress und mache ich eigentlich zu wenig oder ist es vielleicht genau richtig? Das sind so eher die Fragen.
Jetzt kommt die Frage, die uns schon, die seit einer Dreiviertelstunde wie so ein Elefant im Raum steht, nach
was?
Deinen Hobbys.
Welche Hobbys? Ja, ich bin, also ich
so
habe
gar nicht?
Ich habe das nicht. Also es ist so lustig, weil ich habe gerade einen Zeitungsartikel gelesen, einer Hamburger Wochenzeitung.
Ja, die Zeit muss sein.
Die Zeit muss sein, ganz genau. Und da ging es auch darum, so dieses sich einfach mal verabreden und so nichts tun. Und ich kann das. Ich kann einfach auch.
Och, die faulen Griechen, ne? Da ist es wieder.
Da ist es. Da, so, aber wie geil. Und ich glaube, das ist am Ende so ein großes Geschenk. Und ich finde es faszinierend zu sehen, was Menschen um mich herum machen. Also sagen wir Tracking-Abteilung, ne? Wie gesagt, Hobbys. Ja, dann habe ich das, das, das. Und dafür brauche ich eine Ausstattung und Fahrradfahren und diese Sportart. Ich kann es dir gar nicht irgendwie alles aufzählen. Und dann, ja, dann mache ich halt Basteln, Töpfern, Singen. So, ja, mach doch.
Und du so nix.
Ich mach das nicht.
Was machst du denn, wenn du nichts machst? Nichts. Sitzt dann auf dem Balkon?
Oder Musik oder lese irgendwas. Das sind ja die Momente, zu denen komme ich ja so selten, weil immer irgendwas gefühlt ist. Und das ist dann so einfach mal in Ruhe einen Zeitungsartikel lesen. So dann natürlich online. Also so modern bin ich dann schon, dass ich mir nicht mehr, weil ich einfach dann Altpapier produzieren würde bis zum Get-No. Oder zu sagen, den Hintern hochkriegen, zu sagen, ich gehe jetzt mal schwimmen oder ich gehe jetzt einfach mal raus und höre mir dann einen Podcast an oder Musik. Das ist für mich, das reicht mir total, weil dann geht ja wieder geht der Modus ja wieder los mit Mama und hier nochmal einen Anruf und kannst du hier nochmal ein Foto schicken und dann denk dran, morgen musst du da hin und so, ja, so. Und deswegen ist so dieses, nee, macht ihr alle eure Hobbys, aber lasst mich in Ruhe. Auch Skifahren. Habe ich versucht und festgestellt, ich kann es nicht. Ich habe Angst. Ich habe irgendwann vor 2 Jahren entschieden, ich habe einfach Angst, weil die Leute auch immer schneller und so. Und dann habe ich gesagt, ich fahre mit euch mit, aber ich gehe dann spazieren oder ich gehe wandern. So. Habe mir sogar Wanderschuhe gekauft, weil die Dame, wo wir immer sind, meinte so, du kannst hier nicht mit den Turnschuhen rumlaufen. Ich so, wieso? Hat doch Profil. Sie so, ja, es ist ja glatt. So, na gut. So, jetzt habe ich Wanderstiefel und das ist jetzt auch gut, reicht.
Das ist so das Mindestmaß.
Ich brauche jetzt nicht noch Stöcker und ich brauche jetzt auch noch, ich hasse auch Funktionskleidung. Ich möchte das nicht. Ich habe einen Regenmantel, habe ich sogar mit, so ein Cape, da verschwinde ich komplett runter. Mein Fahrrad gefühlt auch und das ist gut.
Gibt es denn andere Dinge, für die du brennst, für die du Verabredungen absagst oder wo du sagst, da, also außer Coldplay jetzt im Stadtpark?
Nee, aber es ist also dann der Beruf.
Ja.
Mich mit Menschen treffen und neue Ideen erspinnen. So. Und das ist ja gerade der Prozess, in dem ich mich befinde und der macht großen Spaß. Obwohl ich dir noch nicht sagen kann, was am Ende bei rauskommt.
Aber was könnte es denn grundsätzlich sein? Gibt es die Möglichkeit für einen Comeback zur Tagesschau?
Och, man soll niemals das ausschließen. Aber das wäre dann auch nur geknüpft an, ich habe noch eine andere Spielwiese. Also ich glaube jetzt nur Tagesschau. Das würde ich nicht machen. Mhm. Also, weil ich es einfach schon hatte, das wäre, glaube ich, nur ein Kombi mit, ja, wie ich es eben schon gesagt habe.
Das rote noch Sofa dazu.
Ja, oder irgendwas anderes.
Okay, aber was würde dich denn jetzt noch so antreiben? Ich meine, das ist ja eine bunte Tüte,
ja.
Dein beruflicher Werdegang. Einerseits besteht die Gefahr, dass man das Gleiche nochmal macht. Auf der anderen Seite ist auch schwierig, irgendwie was völlig Neues, anderes irgendwie zu machen. Wie sieht es mit Unterhaltung aus? So,
ja,
also
aber vielleicht geht
diese
das
Wetten,
ja.
Diese Wetten-Das-Frage gab es ja letzten 20 Jahre immer. Die wird wahrscheinlich nicht nochmal neu aufkommen.
Dafür bin ich zu dunkel. Nicht die hellen Locken von Gottschalk. Ja, also ich glaube, eine Mischung aus beiden, vielleicht auch so das Politische mit der Unterhaltung eventuell auch mal mischen und Politik vielleicht erklärbarer machen. Das ist irgendwie noch so ein, das schwebt mir noch so vor. Und da bin ich auch gerade so ein bisschen dabei zu gucken, ob man das nicht vielleicht ein bisschen, ja, feststecken kann.
Jetzt hatte ich ja Politik nicht nur bei der Tagesschau begleitet, sondern auch bei Zoll. Würdest du so weit gehen, dich auch selber zu engagieren? Vielleicht auch politisch?
Also jetzt für eine Partei, ja. Meinst du? Nee, ich glaube, das wäre mir, das ist auch immer schwierig. Auch da sind wir wieder in Deutschland. Du bist, glaube ich, als seriös wahrgenommen.
Keiner mag sich richtig bekennen. Nee, ne?
Genau. Und das wird auch schwierig, weil du danach einfach Schwierigkeiten hast, andere Formate zu machen, weil du schließt dich damit aus, politische Formate zu moderieren, weil du dich einschränkst. In dem Moment, wo du sagst, ich unterstütze Partei XY, bist du für viele nicht mehr frei im Kopf. Und das wäre doof.
Ja, aber sonst für Themen, wofür würdest du dich oder wofür engagierst du dich? Du bist ja im Viva Con Agua-Umfeld sehr aktiv.
Ja, genau. Also nächste Woche bin ich für die Herzensbrücke. Da geht es um Afghanistan. Da mache ich für umsonst eine Lesung. Ich habe eine kleine Lesung in der Bücherhalle in Altona, wo es sozusagen auch nochmal um das Thema ging.
Bunt statt Braun vielleicht.
Nee, warte mal, wie heißt sie denn? Gucke ich gleich nochmal nach. Also wo es quasi darum geht, diese Demonstrationen, die glücklicherweise ja auch so zahlreich in Hamburg stattgefunden haben, einfach darauf hinzuweisen, dass doch eine gewisse Vielfalt vielleicht auch ganz gut ist. Und da lese ich aus meinem ersten Buch, Königin der bunten Tüte. Und sowas mache ich dann. Also ich habe im Moment nichts Spezielles, sondern nehme mir immer wieder kleine Projekte, wo dann auch sagen, wieso, ja, kommen ja nur 50 Leute. Ich so, ja, aber ist doch egal. Ist doch vielleicht auch gerade in dem Stadtteil gut. So, und wenn ich dazu Lust habe, dann mache ich das. Und so suche ich mir immer Sachen aus, die ich dann für unterstützenswert halte und die dann auch gerne unterstütze.
Zwei Fragen stelle ich immer nach Ablauf einer knappen Stunde. Auch dir. Wo siehst du dich in 5 Jahren?
Ich mich? Ich hoffe, in der ersten Bundesliga beim HSV.
Du willst so, also selber noch spielen?
Das musste ich jetzt sagen.
Irgendwie, aber es wäre
so schön. Ja, und auch für meinen Sohn. Der ist auf der Welt und immer zweite Liga. Und dem würde ich das einfach gönnen, dass der irgendwann mal ins Stadion kann. Und
das
dann
wird passieren.
So.
Ja. Und wo siehst du Hamburg in 5 Jahren? Also ich meine nicht den Fußballverein, sondern die Stadt.
Ich hoffe, dass wir so eine Vorzeigestadt werden, was so Richtung Klima geht. Also dass wir einfach, holt doch wieder die Wasserstoffbusse raus und dass noch mehr Menschen aufs Auto verzichten und so. Das wäre so ein Träumchen. Und was, glaube ich, nicht stattfinden wird, aber ich kann ja träumen, dass der Wohnraum für viele auch in der Stadt bezahlbarer bleibt. Ich glaube, wir entwickeln uns gerade.
Jetzt hast du doch was Politisches.
Ja,
ne?
So, aber das ist so, das finde ich schade. Ich habe so ein bisschen Angst davor, dass das einfach nur noch ein bestimmtes Klientel an Menschen
in Havestehude wohnen kann.
In Havestehude ja sowieso, aber auch in anderen innerstädtischen Stadtteilen. Und das wäre doof.
Jetzt wurde es nochmal ernst zum Schluss. Die Königin der bunten Tüte. Es war eine bunte Stunde, liebe Linda.
Ja,
vielen, vielen Dank für deine vielen Gedanken und alles Gute weiterhin bei deiner Karriere, die mit einem Schrottplatz begann.
Ja, vielen, vielen Dank.
Ahoi.
Ahoi.
Das war Gute Leute.
Das Hamburg-Gespräch mit Lars Meyer.
Von der Gute-Leute-Fabrik, der Szene Hamburg und dem Zeit-Verlag.
Folgt dem Hamburg-Gespräch als Podcast auf allen bekannten Streaming-Plattformen.
Jeden zweiten Montag neu.